Ja, einen guten Morgen. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin zum dritten Mal in Wittenberg. Ich war zweimal hier im Zusammenhang mit einer Tagung der Deutschen Dostojewski-Gesellschaft und habe mich immer gerne an die Zeiten, die Tage hier in Wittenberg erinnert. Bevor ich mit dem Referat beginne, möchte ich mich ganz kurz vorstellen, weil das gehört ja auch schon zum Thema Leiterfahrungen sind persönliche Erfahrungen und große Leiterfahrungen sind auch große persönliche Erfahrungen und von daher ist es nicht uninteressant, wenn jemand zum Thema Leid spricht, dass er auch etwas von sich selber weitergibt. Und so möchte ich einige wenige Worte mich am Anfang kurz vorstellen. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus, sondern ich bin erst als Student, und zwar als Doktorand der alten Geschichte, Christ geworden. Angestoßen wurde mein Christsein durch einen Schulfreund, der zu mir sagte, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Das fand ich wirklich eine verblüffende Mitteilung. Und habe angefangen, mich mit dem Neuen Testament und vor allen Dingen mit der Frage der Auferstehung von Jesus zu beschäftigen. Und habe alte Geschichte studiert, das ist ja auch die Zeit, wo das Christentum, wo Jesus gelebt hat, wo das Christentum entstand. Und bin dann während meiner Zeit als Doktorand Christ geworden. Ich bin anschließend auch war bei der SMD. In meinem Berufsleben war ich Reisesekretär und bin zum ersten Mal im Januar 1977 in der damaligen DDR gewesen. Und zwar habe ich da jedes Jahr einmal oder auch zweimal Besuche gemacht und auch Reisen durch die DDR und habe auch Vorträge gehalten, was mir nicht erlaubt war zu tun. Also ich erinnere mich zum Beispiel, war ich mal in Halle und da war so eine Jugend, christliche Jugendkonferenz mit über 100 Teilnehmern. Ich stand nicht auf dem Zettel. Es gab Referenten, die da gesprochen haben. Ich stand nicht auf dem Zettel. Und dann wurde am Anfang gesagt, wir haben heute einen Gast, der hat eine sehr weite Reise gemacht. Das war eine weite Reise von West nach Ostdeutschland. Also von Ost nach Westdeutschland war noch weiter, das muss man zugeben. Aber auch von West nach Ost war schon eine gewisse weite Reise. Und weil er so eine weite Reise gemacht hat, darf er ein längeres Grußwort halten. Und da habe ich 45 Minuten Grußwort gehalten. Und am Ende, mit Einverständnis der Veranstalter, gab es Fragen aus dem Plenum. Und dann habe ich eine Frage, also mit Einverständnis, auch kurz und knapp beantwortet in weiteren 45 Minuten. Das ist aber jetzt keine Drohung. Also wenn Sie nachher eine Frage an mich haben, ich kann auch versuchen, kürzer Fragen zu beantworten. Und einmal war ich, als ich zum ersten Mal mit meiner Familie, also Frau und unserem kleinen Sohn hier war, auf dem Rückweg, da waren wir bereits wieder im westlichen Teil Deutschlands, da hatten wir einen sehr schweren Autounfall, den ich als Einziger überlebt habe. Und spätestens da habe ich natürlich angefangen, mich mit der Frage, die das Thema heute auch ja betrifft, Leid und die Gottesfrage intensiver zu beschäftigen. Und ich möchte Ihnen in meinem mehr oder weniger kurzen Beitrag heute Morgen sagen, was ich im Laufe der Jahre zu dem Thema herausgefunden habe. Wenn man das Referat gliedert, würde ich so gliedern, erstens Leid und die Frage nach dem Sinn, zweitens Leid und die Frage nach Gott, drittens Leid und die christliche Antwort und viertens noch Leid und persönliche Erfahrungen. Das halte ich schon auch für wichtig, weil, wie ich schon sagte, Leiterfahrungen sind persönliche Erfahrungen. Und die sind nicht unmittelbar vergleichbar. Ich glaube, wer leidet, findet es meistens nicht so toll, wenn ein anderer sagt, das kenne ich, das habe ich auch schon erlebt. Ganz so einfach ist es meistens nicht, auch wenn es vielleicht Ähnlichkeiten gibt. Und von daher ist es auch nicht schlecht, das zu berücksichtigen. Leiterfahrungen sind ganz persönliche Erfahrungen. Ich möchte deshalb am Schluss etwas sagen, was mir persönlich geholfen hat. Vielleicht hilft das jemand anderem ja auch oder man hat eine Richtung, wie man weiter über dies oder das nachdenken kann. Also fangen wir an. Leid und die Frage nach dem Sinn. Also für viele Philosophen ist ein enger Zusammenhang von Leid und Sinn. Dass man sagt, das Leid besteht eigentlich sogar gerade darin, dass man denkt, es hat keinen Sinn. Das ist ja das eigentlich, woran man leidet. Wenn man wüsste, es hat einen Sinn, woran man leidet, dann könnte man vielleicht sogar dran gut oder mehr oder weniger gut leiden. Von Nietzsche gibt es so einen berühmten Satz, wer ein Warum im Leben kennt, der erträgt fast jedes Wie. Also wer weiß, warum er leidet oder wer eine Perspektive jenseits des Leidens hat und weiß, da muss ich halt jetzt durch, das ist ganz okay. Aber das Leid besteht ja gerade darin, dass wir oft in unserem Leben keine Perspektive haben. Vor allem, ja, wozu ist das gut? Das kann gar kein Mensch gut finden. Nicht nur ich, das kann niemand gut finden. Es gibt einen Psychotherapeuten, von dem möchte ich jetzt zunächst etwas erzählen, der sich vor allen Dingen mit dieser Frage Leid und Sinn beschäftigt hat. Vielleicht kennen Sie ihn, das ist der Wiener Psychotherapeut Viktor Frankl. Viktor Frankl insofern berühmt geworden, er hat die Logotherapie erfunden. Logos vom Griechischen hat er übersetzt mit Sinn. Und sein zentraler Satz war, der Mensch wird nicht bestimmt vom Willen zur Lust, wie das Sigmund Freud gemeint hat, oder vom Willen zur Macht, wie das Alfred Adler gemeint hat, sondern vom Willen zum Sinn. Jeder Mensch braucht etwas, wofür er sein Leben einsetzt. Es geht nicht in unserem Leben um Selbstverwirklichung, sondern um Sinnverwirklichung. Wir brauchen etwas, was wir sagen, das wollen wir machen. Das ist das, wo ich auf der Welt bin und das will ich machen. Und seine Psychotherapie verstand er als eine Psychotherapie, die den Menschen hilft, herauszufinden, was ist der Sinn, den ich zu verfolgen habe. Und Viktor Frankl ist deshalb auch ein ganz interessanter Psychotherapeut mit dieser Frage, weil er nicht nur Professor für Neurologie und Psychiatrie in Wien war, sondern vorher war er als Jude KZ-Häftling in den KZs von Auschwitz bis Dachau. Und hatte auch einiges erfahren und darüber auch ein Buch geschrieben. Es liegt sogar auf dem Büchertisch, wie ich gesehen habe. Trotzdem Ja sagen zum Leben. Ein Psychologe erlebt das KZ. Viktor Frankl wurde einmal in einer Fernsehdiskussion gefragt, ob er in einem Satz sagen kann, was der Unterschied seiner Therapie zu der Therapie von Sigmund Freud ist. Und hat Frankl den Fragesteller gefragt, ja, wenn Sie mir in einem Satz sagen, was Freud macht, sage ich Ihnen auch in einem Satz, was ich mache. Und immerhin, der Journalist hat dann nachgedacht, gesagt, ja, also bei Freud, da ist das so, der Patient, der liegt auf dem Sofa und er erzählt unangenehme Dinge aus seiner Vergangenheit. Ja, sagt Frankl, bei mir ist das so, der Patient sitzt auf dem Stuhl und hört angenehme Dinge aus seiner Zukunft. Also mehr Gegensatz geht sozusagen nicht. Die Auslegung dieses Satzes bestand für Frankl darin, es ist klar, das, was wir heute sind, auch die Probleme, die wir heute haben, hängen natürlich mit unserer Vergangenheit zusammen. Hängen auch damit zusammen, dass andere Menschen an uns schuldig geworden sind. Vielleicht sind wir sogar selber an uns schuldig geworden. Aber, sagt Frankl, jeder Mensch lebt in Bedingungen und Begrenzungen. Und wer wüsste das besser als jemand, der Professor für Psychiatrie Neurologie ist, als jemand, der jahrelang, knapp 3 Jahre in den KZs von Auschwitz bis Dachau gelebt hat. Aber die entscheidende Frage ist immer, was mache ich innerhalb der Bedingungen und Begrenzungen, in denen ich bin? Und darum geht es jetzt ab heute. Deshalb war das sozusagen die gute Botschaft zu sagen, wie geht es jetzt weiter? Das ist okay, das sind die Bedingungen begrenzt, wir müssen auf die Vergangenheit gucken, aber wie gehen wir ab jetzt damit um? Viktor Frankl hat in seinem Buch über seine KZ-Erfahrung sogar eine ganz besonders interessante Situation berichtet. Er schreibt darüber, dass es einmal einen besonders düsteren Tag gab, wo die Häftlinge keine Nahrung an dem Tag bekamen. Dann waren sie in ihrer Baracke, dann fiel noch das Licht aus. Und dann hat einer aus der Baracke ihn sozusagen durch den dunklen Raum gesagt, Herr Frankl, erzählen Sie doch mal was über den Sinn des Lebens. Nun ist ja Auschwitz sicherlich das Synonym für sinnloses Leiden und Sterben. Und von daher finde ich schon eine ganz besondere Leistung von Frankl, dass er in dieser Situation als Häftling darüber ein Kurzreferat gehalten hat. Das berichtet er auch in diesen Aufzeichnungen. Und dieses Kurzreferat geht so, er sagt, also unsere Lage ist trostlos und dass wir hier je rauskommen, das würde ich mit 5% ansetzen. Was sehr hoch ist eigentlich, 5%. Aber er ist ja auch rausgekommen, es sind sogar welche rausgekommen. Aber, sagt er, im Leben passieren immer wieder unerwartete Wendungen. Wer wüsste das besser als wir, die wir hier sitzen? Das hatten wir vor Jahren auch nicht gedacht, dass wir mal landen würden. Vielleicht gibt es da nochmal eine Wendung, vielleicht kommen wir raus. Und die entscheidende Frage ist nicht die Frage, die wir stellen, nämlich was ist der Sinn des Lebens? Sondern die entscheidende Frage heißt, man muss die Frage umkehren. Das Leben stellt die Frage an mich, wie willst du dich jetzt in dieser Situation verhalten? Nicht also meine Frage nach dem Sinn des Lebens, sondern das Leben sagt, das ist die Situation, in der du bist. Wie willst du dich verhalten? Und so Frankl, wir können uns verschieden verhalten. Das können wir auch selbst hier im KZ. Wir sind in eine Situation gestellt, die wir nicht gewollt haben. Aber die Frage ist, wie wollen wir uns verhalten? Er hat da später auch so eine Formulierung gebracht. Haltung besaß der, der einen Halt hatte. Haltung hatte der, der einen Halt hatte. Was ist der Halt meines Lebens? Was ist das, woraufhin ich lebe? Worauf ich mich zum Beispiel auch einrichte für den Fall, dass ich schon mal herauskomme. Bestimmte Personen treffen, eine Aufgabe erledigen. Frankl hat gesagt, die herausgekommen sind, waren in der Regel solche, die auch sagten, ich habe noch was zu tun. Er selber hat sich immer wieder vorgestellt, dass er irgendwann mal Vorträge halten wird. Das hat ihn am Leben gehalten. Die Sinnfrage ist nicht die Frage von uns an das Leben, sondern wir sind das Leben hineingestellt und stehen vor der Frage, wie sollen wir uns damit umgehen. Wer einen Warum zum Leben kennt, der erträgt fast jedes Wie. Deshalb hat Frankl diesen Satz von Nietzsche sehr oft in seinen Büchern zitiert. Wir wissen ja, dass Leid und Sinn wirklich zusammenhängen und man sagt, es gibt keine schwierigere Frage, als wenn wir eine Frage hören, wo die Worte Warum und Ich vorkommen. Wenn uns einer eine Frage stellt mit Warum und Ich, wer will das beantworten? Das ist immer wieder, Leid und Sinn hängen ganz eng zusammen. Oder gerade der Gedanke, es hat keinen Sinn. Im Deutschen, das Wort Leiden hängt zusammen oder stammt ab vom mittelhochdeutschen Lidan und das heißt in die Fremde ziehen. Das heißt, im Deutschen wird zum Ausdruck gebracht, dass wenn wir leiden, wir in einer Welt sind, die wir nicht als unsere Heimat empfinden. Das ist die Fremde. Hier ist eigentlich, so sollte die Welt nicht sein, in der wir uns jetzt befinden. Das ist das, was, das die Erfahrung, die wir machen, wenn wir im Leiden sind. Elend heißt eigentlich außer Landes sein. Der gleiche Zusammenhang. Also wir sind nicht da, wo wir eigentlich hingehören. Das ist nicht unser Land. Elend außer Landes sein. Hier in Sachsen-Anhalt gibt es ja ein Dorf mit dem schönen Namen Elend. Vielleicht waren Sie schon da am Fuße des Brockens. Da ist auch ein Schild am Eingang des Dorfes. Da steht drin, dass vor vielen Jahrhunderten Mönche auf dem Weg in den Süden da Halt gemacht haben. Dann haben sie den Ort Elend genannt. Sie waren nicht mehr in dem Land, wo sie aufgebrochen waren. Und sie waren noch nicht in dem Land, wo sie hin wollten. Sie waren jetzt hier, das nannten sie Elend. Wer ja schon mal in der Gegend war, weiß, dass der Nachbarort Sauge heißt. Das klingt natürlich nicht so gut. Es gab zu DDR-Zeiten auch den Witz, dass so ein Reiseführer auf den Brocken seiner Gruppe sagt, also es ist so, hier ist der Westen und da liegen Elend und Sorge. Also das war sozusagen ein geografischer DDR-Witz. Elend und Sorge. Also wenn wir im Leiden sind, stellen wir fest, die Welt sollte eigentlich anders sein. Und das führt uns jetzt zu der zweiten Frage, Leid und die Frage nach Gott. Die meisten Menschen, die man fragt, warum sie nicht an Gott glauben, geben zur Antwort wegen des Leids in der Welt. Also wenn es so viel Leid in der Welt gibt, wieso sollte das ein Gott geschaffen haben? Also und zwar würden wir unter Gott jetzt jemanden verstehen, der die Welt aus Liebe geschaffen hat, der ein persönliches Interesse hat. Also wenn wir das unter Gott verstehen, dann frage ich mich, warum ist so viel Leid in der Welt? Also wenn Gott gut wäre, warum ist so viel Leid in der Welt? Ich glaube, das ist die Grundfrage für viele Menschen. Deshalb ist die Gottesfrage für viele mit der Leitfrage verknüpft. Andererseits muss man auch sagen, die Leitfrage kann überhaupt erst dadurch zum Problem werden, wenn wir von Gott ausgehen. Die Alternative dazu, dass wir das Produkt sind von einer personalen, uns liebenden Intelligenz, wäre ja, wir sind einfach das Produkt von Unfall, Zufall, Notwendigkeit, sozusagen geistlose, blinde Materie hat uns hervorgebracht und wird irgendwann mal uns auch wieder aus dem Rennen nehmen. Aber blinde Materie oder Naturgesetze kann man ja nicht anklagen. Man kann ja nicht Naturgesetze sagen, warum bist du, wie du bist? Warum hast du mich geschaffen? Aber ein personalen Gott, eine Person, die kann man fragen. Oder auch anklagen. Warum hast du mich geschaffen? Also diese Frage über das Leid kann überhaupt erst in dem Moment kommen, wo wir gehört haben, hinter dieser Welt stehen nicht einfach nur Unfall, Zufall, Notwendigkeit, sondern hinter dieser Welt steht ein liebender Gott. Dann fragen wir, warum ist dann, wenn das so ist, warum ist die Welt dann so, wie sie ist? Interessanterweise hat in der Antike schon ein Philosoph um das Jahr 500 herum eine andere Frage gestellt. Also er hat nicht nur gesagt, es gibt die Frage, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Er hat gesagt, es gibt noch eine andere Frage, nämlich, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönheit in der Welt? Weil wir müssen uns ja auch darüber im Klaren sein, die Welt ist nicht nur Leiden. Auch wenn wir immer wieder, auch durch Nachrichten, immer wieder mit Leid konfrontiert werden in der weiteren oder näheren Umgebung oder wenn wir im persönlichen Leben oder persönlichen Umfeld Leid erfahren, es gibt auch so andere. Unglaubliche Schönheit. Schönheit in der Natur, wenn man allein oder mit einer Gruppe einen Spaziergang macht, was man da an Schönheit erleben kann. Oder in der Kunst, wenn man Musik hört, was das eine Schönheit ist. Oder Freundschaft, Liebe, Beziehungen, Feste feiern. Was sind das Schönheiten? Und ich glaube tatsächlich, dass wir auf beide Fragen eine Antwort brauchen. Es ist ja interessanterweise auch nicht so, dass Leute, die leiden, deshalb nicht an Gott glauben. Es gibt viele Menschen, die durch Leiden ihre Beziehung zu Gott beendet haben oder nicht mehr nach Gott fragen. Aber es gibt auch Leute, die trotz Leidens weiter an Gott festhalten. Es gibt sogar Leute, die erst durch Leiden dazu gekommen sind, nach Gott zu fragen oder an Gott zu glauben. Also da gibt es ganz verschiedene Punkte. Aber das ist der entscheidende Punkt bei dem Punkt Leid und die Frage nach Gott. Die Frage nach dem Leid kommt überhaupt erst in dem Moment, wo wir uns damit beschäftigen, zu sagen, hinter dieser Welt steht nicht einfach blinde Materie, geistlose Materie, sondern ein uns liebender, personaler Gott. Und wie ist jetzt das mit dem Leid zu verstehen? Und das führt uns dann in einer Erweiterung der Gottesfrage zur Frage des christlichen Glaubens. Der christliche Glaube geht ja auch davon aus, dass hinter dieser Welt eben ein liebender Gott steht. Einer, der die Welt liebt, der den Menschen liebt, der den Menschen aus Liebe geschaffen hat und der ihm nahe ist. Und dann muss man sich die Frage stellen, ja, wie wollen wir das zusammenbringen mit den Leiterfahrungen, die wir persönlich machen oder aus denen wir in der Geschichte oder in der Zeitung lesen. Denn davon ist die Welt ja in der Geschichte und auch in der Gegenwart ja voll. Da hat sich eigentlich nicht sehr viel verändert. Nun ist ja Leid zunächst mal, oder die Frage nach dem Leid hat ja eine intellektuelle Seite und eine existenzielle Seite. Also die intellektuelle Seite, so klingt erstmal beim Vortrag, ist klar, da geht es um die intellektuelle Seite. Also man fragt sich so eine Frage, wie ist das zusammenzubringen, Leid und Gott. Und die existenzielle Seite ist natürlich bedrohlicher. Also warum ich oder im Leid hört Gott mein Gebet, das sind eine existenzielle Fragen. Und wenn wir uns mit dem christlichen Glauben beschäftigen und mit der Grundlage des christlichen Glaubens, der Bibel, beschäftigen, wo wir etwas über die Entstehung des christlichen Glaubens, über Jesus Christus erfahren zunächst einmal, dann stellen wir fest, dass Leid durchaus vorkommt, vor allen Dingen die existenzielle Seite. Also wie lebt man mit Leid? Wie werden Menschen getröstet im Leid? Das sind ganz wichtige Fragen, die wir schon im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament finden. Leuten zu helfen, wie sie durch Leitsituationen hindurchkommen. Aber es wird natürlich auch etwas über die intellektuelle Seite gesagt. Und da ist der entscheidende Punkt, dass gesagt wird, dass der Mensch sich selber aus der Gemeinschaft mit Gott herausgesündigt hat. So hat das mal jemand formuliert. Und wir alle, die wir in diese Welt geboren wurden, wurden in eine Welt hineingeboren, die sich von Gott abgelöst hat. Jeder von uns. Wir sind alle sozusagen Opfer des Sündenfalls. Also unter dem Begriff des Sündenfalls beschreibt das ja das Alte Testament. Auch das Neue Testament nimmt den Gedanken wieder auf, wenn Paulus schreibt, der Tod ist der Sünde Sold, nimmt er durchaus den Gedanken aus dem Alten Testament wieder auf. Also wir sind alle Opfer des Sündenfalls. Wir werden alle in eine Welt hineingeboren, die von Gott losgesagt hat, die auch oftmals ganz bewusst von Gott gar nichts wissen will oder von seinen Geboten oder Anweisungen, was zu einem guten Leben sinnvoll wäre, das also gar nicht machen will. Wir müssen allerdings auch gestehen, wenn wir unser eigenes Leben ansehen, dass wir nicht nur Opfer des Sündenfalls sind, wir sind manchmal auch Täter. Also wir machen auch manchmal Dinge, die nicht gut sind. Auch in unseren eigenen Augen nicht. Also wir haben ja auch bestimmte Kriterien, was wir für gut und richtig halten. Und manchmal verhalten wir uns nicht so, wie wir das eigentlich nach unseren eigenen Maßstäben tun sollten. Gerade auch Leuten gegenüber, die wir eigentlich lieben. Da haben wir durch Entschuldigungen. Also dann sagen wir, der hat angefangen und dann hat halt ein Wort das andere gegeben. Oder es war Stress und der ganze Tag lief schon schief und das war dann der Gipfel. Also da war dann leider, war es dann vorbei. Da habe ich mal ein schönes Bild, von einem schönen Bild gehört, das vielleicht bei den Menschen so ist wie mit einer Zitrone. Also wenn man eine Zitrone drückt, kommt Saft raus und der Saft ist sauer. Der ist aber nicht sauer geworden durch das Drücken. Der war schon vorher sauer. Aber erst als man es rausgekommen hat, hat man gemerkt, oh, der ist ja sauer. Und so ist das bei uns auch, dass unter Druck oder Stress kommt oft der Saft raus, der in uns ist. Es ist ja sehr erfreulich, dass wir davon ausgehen können, dass wir wahrscheinlich uns heute Morgen und auch während des ganzen Tages eher unsere Schokoladenseite zeigen als jetzt die Zitronenseite. Aber man muss halt doch gestehen, die gibt es auch. Von Eugen Roth, der ja viele schöne Gedichte über den Menschen geschrieben hat, stammt auch mal die Frage, was wäre denn, wenn wir hier oben statt der Stirn eine Glasscheibe hätten, wo alle Leute alle unsere Gedanken lesen könnten. Und das sagt Roth, schreibt er, was würden wir dann laufen, Mathe-Scheiben einzukaufen? Also, dass das keiner sieht, was wir wirklich denken. Oder irgendein Gentleman soll mal gesagt haben, ich weiß nicht, was Gangster denken, ich weiß nur, was Gentlemen denken, das reicht mir schon. Also ich glaube, dass es nachvollziehbar ist, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, nach unseren eigenen Maßstäben. Und es ist auch nachvollziehbar, dass auch wir leider Dinge tun, die nicht so förderlich sind. Das müssen wir auch zugeben. Wir sind also nicht nur Opfer des Sündenfalls, sondern sind auch Täter. Und die Antwort des christlichen Glaubens auf diese Situation wird im Neuen Testament beschrieben. Also da wird darüber geschrieben, dass Gott selbst, der die Welt geschaffen hat, in diese Welt gekommen ist, des Leidens und Sterbens, dass er Mensch geworden ist in Jesus Christus, dass er ans Kreuz gegangen ist für die Sünden der Menschen, die Menschen wirklich begangen haben, damit es wieder Frieden gibt, auch sichtbar für den Menschen, Frieden ist mit Gott. Wir sind, wenn wir über Leid nachdenken, hauptsächlich daran interessiert, dass das Leid möglichst schnell beendet wird. Wir wollen möglichst eine schnelle Lösung. Gott ist aber, wenn man das Neue Testament liest, hauptsächlich daran interessiert, dass die Ursache des Leidens beendet wird. Die Trennung des Menschen von Gott. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Trennung aufgehoben wird. Und man kann auch das Leben von Jesus so lesen, das, was im Neuen Testament steht, dass Gott gekommen ist, damit die Trennung des Menschen von Gott wieder aufgelöst wird, aufgehoben ist. Man kann auch so sagen, die Antwort, die christliche Antwort auf das Leid ist eigentlich die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes. Das ist ja die Verheißung, die etwa in Offenbarung 21 nochmal formuliert wird. Die Verheißung, dass es eine Welt geben, dass Gott eine Welt schaffen wird ohne Leid, ohne Tod, ohne Bitterkeit. Die neue Welt Gottes. Und dass das, was Jesus hier getan hat, wenn er zum Beispiel Tote auferweckt hat, wenn er Menschen geheilt hat, dass das eigentlich, wie mal ein Theologe geschrieben hat, Appetitanreger waren auf die neue Welt Gottes. So wird es einmal sein. Dieser Gedanke der Aufhebung des Leidens, und zwar allen Leidens in der neuen Welt Gottes, den haben viele für Wunschdenken oder Jenseitsverdrüstung gehalten. Aber es ist weder Wunschdenken noch Jenseitsverdrüstung. Diese Ankündigung im Neuen Testament hat eine ganz klare Grundlage, nämlich die Auferstehung von Jesus von den Toten. Die Auferstehung von Jesus als zentrales Ereignis im Leben Jesu für uns. Ja, da ist die Beglaubigung, dass das, was Jesus gesagt hat, auch für uns von Bedeutung ist. Und zwar gerade auch mit der neuen Welt. Er ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste der neuen Schöpfung. Er ist nicht in das alte Leben zurück auferstanden, sondern in das Neue, in die neue Welt Gottes. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die Grundlage der Auferstehung, Grundlage der christlichen Hoffnung. Der erste Petrusbrief formuliert das ja genauso. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Das Argument des Wunschdenkens wird oft vorgebracht, so nach dem Motto, die Leute, die hier zu kurz gekommen sind, hoffen auf die Kuchen im Himmel, dass es ihnen dann mal besser geht. Aber das Wunschdenken-Argument ist sozusagen doppeldeutig. Man kann es auch für den Atheisten einsetzen. Natürlich kann man sich wünschen, dass es eine bessere Welt gibt, wo es einem selber besser geht. Vor allen Dingen die Opfer der Geschichte, die wünschen sich natürlich eine solche Welt. Aber es gibt sicher auch Leute, die sich wünschen, dass es keine Auferstehung der Toten gibt, dass es kein Gericht Gottes gibt. Der Psychologe Manfred Lütz hat mal geschrieben, dass Atheismus Wunschdenken sei, nämlich der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Also, es war nicht alles schön, was ich gemacht habe, aber ist ja alles vorbei und kommt ja nie wieder zur Sprache. Das, so sagt Lütz, das könnte auch das Wunschdenken sein, der Neuzeit, dass sie das einfach nicht haben möchte. Also Wunschdenken, das Argument ist doppeldeutig. Man kann es da und da anwenden. Die Frage ist, wie ist jeweils die Hoffnung begründet, die christliche Hoffnung ist begründet in der Auferstehung von Jesus. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wobei man noch sagen muss, Atheismus ist also nie verifizierbar. Also die Wahrheit des Atheismus kann nie erwiesen werden. Während die Wahrheit des Theismus kann schon irgendwann mal erwiesen werden. Also zum Beispiel ist es ja nie so, wenn ich mit einem Atheisten im Auto sitze und wir sterben beide, wir sind beide tot, dass anschließend der Atheist mir zuwinkt und sagt, ich hatte recht, es gibt nichts. Wenn er diese Aussage noch machen kann, gibt es nämlich noch was. Also von daher, er ist grundsätzlich nicht verifizierbar. Von daher ist es ein bisschen seltsam, dass eine Weltanschauung, die grundsätzlich nicht verifizierbar ist, einer anderen Weltanschauung Wunschdenken unterstellt, die verifizierbar ist. Und der Jenseitsverdrösung, das ist so der Gedanke, die Leute, die von der Auferstehung ausgehen, setzen sich nicht genug dafür ein, dass die Welt zum Positiven verändert wird. Aber das ist ganz falsch. Das kann man an den ersten Christen und an vielen Christen bis heute sehen. Den ersten Christen ist ein ganz entscheidender Punkt, dass sie sich um die Armen, Alten, Kranken und Schwachen gekümmert haben im Römischen Reich. Das ist kein Zufall, dass Krankenhäuser, das ganze Krankenhauswesen, dass es auf Christen zurückgeht im Römischen Reich. Gerade weil sie von der Auferstehung ausgegangen sind, weil sie davon ausgehen, jeder Mensch von einem unglaublichen Wert. Jesus Christus ist für ihn gestorben. Er ist von Gott geschaffen und von Gott erlöst. Er ist ein Kandidat der Auferstehung, nicht des Todes. Deshalb haben Christen sich eingesetzt. Es gibt einen interessanten, berühmten Brief des römischen Kaisers Julian im 4. Jahrhundert, der wollte den Weg des römischen Reiches Richtung Christentum nochmal umkehren. Und hat an die römischen Priester oder an römische Priester geschrieben, hat gesagt, dass so viele Leute jetzt Christen geworden sind, das hängt nur damit zusammen, dass die Christen um sich die Alten, Kranken und Schwachen kümmern. Und zwar nicht nur um ihre eigenen Leute, die kümmern sich sogar um unsere Leute. Und wenn wir das auch wieder täten, kämen die Leute zu uns zurück. Ein unglaubliches Zeugnis für die Christen, dass sie sich für andere eingesetzt haben, gerade weil sie von der Auferstehung der Toten ausgegangen sind. Das ist gerade der entscheidende Punkt. Es ist keine Vertröstung oder was anderes, sondern es ist bereits ein Mittel, um hier mich dafür einzusetzen, dass Not gelindert wird. Und es ist eben die Verheißung darauf, dass es wirklich diese neue Welt einmal geben wird für alle. Das ist das Angebot, was Gott macht. Das ist die Hand, die er ausstreckt. Und das ist das, was man nachlesen kann, wenn wir im Neuen Testament nachlesen über das Leben von Jesus. Das ist die christliche Antwort, die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes. Ich möchte zum Schluss noch einige Sätze sagen, was mir persönlich geholfen hat. Weil ich ja gesagt habe, es ist eine ganz persönliche Sache. Und das ist auch eben ganz persönlich. Also das ist eben, das habe ich erlebt. Zunächst mal war das natürlich der Unfall sozusagen plötzlich und unerwartet. Ich selber habe den Unfall selber gar nicht wahrgenommen. Ich saß also hinter meiner Frau und habe mit unserem Kind irgendwie gespielt und habe den Unfall überhaupt nicht mitbekommen, sondern bin dann unter den Beifahrersitz gerutscht. Das muss man sich mal vorstellen. Das ganze Auto ist so zusammengequetscht worden. Ich lag unter dem Beifahrersitz und bin da rausgezogen worden und bin dann am Leben gehalten worden. Und habe dann erst im Laufe der nächsten ein, zwei Tage erfahren, dass meine Familie gar nicht mehr lebt. Was hat mir geholfen? Man kann von den Freunden Hiobs einiges lernen, also nicht nur, die halten ja viele Reden, das wird nicht so positiv gesehen, aber man kann zwei Dinge von ihnen am Anfang lernen. Erstens, als sie vom Leid Hiobs hören, gehen sie hin. Sie geben Hiob das Wichtigste, was sie haben, ihre Zeit. Das ist das Wichtigste, was wir einem Menschen geben können. Also man kann auch ein bisschen überspitzt so formulieren, das, wo du deine Zeit verbringst, die du frei zur Verfügung hast, das liebst du am meisten. Und wenn wir unsere Zeit für andere einsetzen, von dem wir wissen, dass er in Not ist, durch einen Anruf, Besuch, Brief, E-Mail, was auch immer, dann zeigen wir ihm, ihm liegt er. Uns liegt an ihm. Das ist das Wichtige, was wir haben, unsere Zeit. Das kann man von den Freunden Hiobs lernen. Dann kann man noch lernen, dass sie, als sie den Hiob besucht haben, waren die so betroffen von dem Leid, dass sie geschwiegen haben. Auch das kann man lernen. Manche Leute gehen auch nicht hin, wenn irgendeine Leidenssituation ist, weil sie denken, ich habe sowieso nichts zu sagen, was soll ich da hingehen? Ja, wir müssen auch nichts sagen. Das Wichtigste ist wirklich die Gegenwart, dass man hingeht. Und bei den Freunden hier auf Schild, die waren so betroffen, die haben geschwiegen. Die haben sogar 7 Tage geschwiegen, das können wir uns natürlich nicht leisten. Wir müssen wieder ins Gespräch kommen, aber wir müssen nichts sagen. Und man muss sich vielleicht auch Bitterkeiten und Klagen und alles Mögliche anhören. Ja, so ist es eben. Das Leben ist eben manchmal so. So ist es eben. Vielleicht kommt ja sogar aus dieser Stille oder aus dem Schweigen ein Wort, was weiterhilft. Vielleicht. Aber wir müssen es nicht. Das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben auch die Leute geholfen, die mich einfach besucht haben. Die mussten keine Reden halten, ich brauche keine Reden, sondern dass jemand kommt und einfach da ist. Das ist das Wichtigste, was man für einen Menschen weitergeben kann. Das kann man von den Freunden hier auch lernen, das habe ich auch gelernt. Ja, dann war für mich auch noch wichtig, dass ich an der Beerdigung teilgenommen habe. Ich habe mich erst einen Tag vorher dazu entschlossen, weil erst habe ich gesagt, was soll ich da? Und habe gesagt, na, ich fahre da nicht hin zur Beerdigung. Und dann am Tag vorher gesagt, doch, ich fahre hin. Es gab bei mir ein Problem, aufgrund meiner Verletzungen war ich nicht transportfähig. Deshalb durfte ich nicht offiziell dahin gefahren werden mit einem Krankenwagen, weil ich war ja nicht transportfähig und wurde stattdessen in einem Privat-PKW dahin gefahren. Was natürlich der Transportfähigkeit auch nicht so richtig aufgeholfen hat. Das war eine mühsame Fahrerei oder Sitzerei dahin. Und habe dann an der Beerdigung teilgenommen und das, was man da sieht, ist auf einmal, dass die Särge da verschwinden. Und das ist schon ein wichtiger Augenblick. Man sieht, dass Hoffnungen verschwinden. Ich glaube, das ist auch ein bisschen übertrieben, was ich jetzt sage, aber da steckt was, ein Körnchen Wahrheit drin. Ich glaube, wenn wir am Grab trauern, trauern wir vor allen Dingen über uns selbst. Weil nämlich viele Dinge, die wir mit der Beziehung mit dieser Person noch für die Zukunft gerne gehabt hätten, werden sich in dieser Welt nicht mehr erfüllen. Das sehen wir da, wenn die Särge ins Grab gelassen werden. In dieser Welt wird es nicht weitergehen. Wir hatten bestimmte Dinge noch gedacht oder geplant oder überhaupt generell, dass wir uns mal öfters treffen wollten oder unterhalten wollten. Das wird nicht mehr kommen. Das sieht man jetzt. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ein ganz konkretes Ende ist davon. Dann haben mir noch einige Worte geholfen, was ich auch nicht verschweigen möchte, was ganz persönlich, wofür ich wirklich sehr dankbar Gott bin. Das eine ist so, ich habe mir damals das Losungsbuch geben lassen und wollte wissen, wie sind denn die Losungen vom Unfalltag bis zur Beerdigung? Ich habe mir auch die Losung davor und danach angeguckt, aber die Losung vom Unfalltag bis zur Beerdigung, die haben mich enorm angesprochen. Und da stand es beim Unfalltag als Liedvers, sterben heißt ans Ziel gelangen. Was ein Satz. Sterben heißt ans Ziel gelangen. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. 1. Johannes 2 war da. Dann war drin aus Psalm 16, mein Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Das hat mich deshalb so angesprochen, weil es das Lieblingswort meiner Frau aus dem Alten Testament war. Mein Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Dann Hiob, haben wir Gott für das Gute gedankt, sollten wir das Böse nicht auch aus seiner Hand nehmen? Das fand ich insofern ansprechend, weil Hiob jetzt nicht, er hatte Gott anders kennengelernt, sehr positiv kennengelernt, ging es ja unglaublich gut. Er hat dafür gedankt und auf einmal bricht seine ganze Welt total zusammen. Und dann sagt er nicht, das hat jetzt mit Gott gar nichts zu tun, was ich jetzt erlebe, sondern er sagt, okay, ich habe Gott anders kennengelernt und wie man auch immer jetzt das formulieren will, das, was ich jetzt erlebe, muss mindestens an ihm vorbei. Also irgendwie, ich nehme es auch aus seiner Hand. Nicht irgendein Schicksal, sondern auch aus seiner Hand. Also die Unmittelbarkeit, das Leben als etwas zu begreifen, was man unmittelbar vor Gott führt, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für Hiob und auch für viele andere in ihrer Begegnung mit Gott, schon im Alten Testament und dann auch im Neuen Testament. Und dann ein Wort, was mich auch sehr angesprochen hat, aus Römer 8, denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, nichts kann entscheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und ich bin einmal dankbar, dass ich die Idee hatte, dieses Losungbuch zu lesen und bin auch dankbar, dass es bei mir angekommen ist. Weil es ist ja auch so, manchmal liest man etwas und denkt, ja, ist alles ganz gut und schön, aber ich kann damit momentan nichts anfangen. Das ist ja auch klar. Aber es ist bei mir angekommen, ich habe das gelesen, also okay, ja, das verstehe ich und kann das auch so sehen. Und das hat mir geholfen. Mir hat noch etwas geholfen, jetzt wird vielleicht noch skurriler, was mir auch geholfen hat. Das letzte Buch, was meine Frau gelesen hat, bevor wir gemeinsam in die DDR aufgebrochen sind, war der 7. Band der Narnia-Chroniken von C.S. Lewis. Manche kennen das ja als eigentlich ein Kinderbuch, das ist eine Kinderbuchreihe. Damals gab es nur den 7. Band auf Deutsch. Und wir haben das auf Englisch gelesen, also sie hat es erst gelesen, mir gesagt, was drinsteht, damit ich es anschließend auch verstehe und mir sozusagen den Hauptgedanken da schon mal mitgeteilt. Und hat dann zu mir gesagt, nach der Lektüre dieses Buches, ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich freue mich auf die neue Welt Gottes mit Jesus Christus. Wenn Sie das Buch lesen, können Sie, glaube ich, schon, kann man schon empfinden, warum man so Gedanken haben kann. Also war keine Todesahnung oder gar Sehnsucht, sondern wenn man das liest, man muss eigentlich bis zum Schluss durchhalten, das muss man auch zugeben, also ich weiß nicht, wie viele Kapitel es sind. Die ersten 100 Seiten klingt nicht so gut, aber dann merkt man, warum man tatsächlich eine so positive Einstellung haben kann aufgrund des Buches. Das hat mir sehr geholfen. Ein Freund hat mir das dann in der Klinik vorgelesen, weil das war damals tatsächlich der einzige Band, den es auf Deutsch gab. Diese Dinge haben mir geholfen. Dafür bin ich dankbar. Das ist nämlich unaustauschbar. Das ist das, was ich erlebt habe. Das war für mich eine große Hilfe. Schließen möchte ich mit einem Wort, was am häufigsten wahrscheinlich zitiert wird im Zusammenhang mit Leid, Tod und Trauer, nämlich im Psalm 23. Und zwar möchte ich da auf etwas hinweisen, was Sie wahrscheinlich schon entdeckt haben. Aber als ich das zum ersten Mal entdeckt hatte, war ich da ganz begeistert von dieser Entdeckung. Da geht es nämlich, da wechselt im Psalm 23 das Pronomen. Es fängt an, der Herr ist mein Hirte, er führt mich, er leitet mich, er erquickt mich, also er. Und dann auf einmal, du bist bei mir im Tal der Todesschatten. Dein Stecken und Stab trösten mich. Also es das heißt, in dem Moment, wo sozusagen in die Leidenssituation kommt, wird es per du. Das finde ich ein ganz unglaubliches Angebot, was Gott uns ja macht. Dass unser Leben mit ihm per du werden kann. Wir haben alle ein Ich-Bewusstsein. Das ist ja eine Sensation. Die Wissenschaft weiß heute noch nicht, woher das kommt und wie das zu erklären ist, dass das entsteht. Wir haben alle ein Ich-Bewusstsein. Das haben wir deshalb, weil Gott auch ein Ich-Bewusstsein hat. Er hat Geschöpfe geschaffen, mit denen er reden möchte. Von Ich zu Du und zurück. Und wir dürfen das mit Gott. Paulus sagt in Athen, Gott ist nicht ferne von uns. Er will, dass wir ihn suchen. Er möchte sich von uns finden lassen. Er ist nicht ferne von uns. Man könnte auch sagen, er ist nur ein Gebet von uns entfernt. Und das gilt natürlich nicht nur jetzt, wenn wir Leidenssituationen oder kritische Situationen haben, sondern das gilt für unser ganzes Leben. Dafür haben wir unser Ich-Bewusstsein, dass wir zu Gott reden können. Er ist da. Wir können mit ihm sprechen. Er ist nur ein Gebet entfernt. Ja, das war jetzt so in einer gewissen Kurzfassung die Gedanken zum Thema Leid und die Frage nach Gott, die ich selber hatte vor allen Dingen oder womit ich mich beschäftigt habe, was mich angesprochen hat, vor allen Dingen eben nach diesem Unfall, wo ich also sehr viele Bücher zu dem Thema gelesen habe und mir da meine Gedanken gemacht habe. Und das waren die Gedanken, das ist das, was ich erlebt habe, am Schluss auch persönlich und das ist das, was ich Ihnen heute Morgen mitteilen wollte. Vielen Dank.